Eva wurde inmitten der üppigen Schönheit des Gartens Eden erschaffen. Adam dagegen, Sie werden sich erinnern, Adam wurde außerhalb des Gartens erschaffen, in der Wildnis. Im Bericht über die Ursprünge der Menschheit im 2. Kapitel des Buches Genesis wird es ganz deutlich gesagt. Der Mann wurde im Ödland erschaffen, im Busch. Er entstammt dem ungezähmten Teil der Schöpfung. Erst später wird er in den Garten Eden gebracht. Seit dieser Zeit, von allem Anfang an, waren Jungen nie im Schutz der Wohnung, zu Hause, zog es Männer unwiderstehlich auf Entdeckungsreise. Wir wollen zurück in die Wildnis. Allein schon die Sehnsucht danach macht uns lebendig. Jemand hat gesagt, wenn ein Mann in die Berge kommt, dann kommt er nach Hause. Das Herz eines Mannes ist im tiefsten Grunde ungezähmt und das ist gut. Ein Naturbursche sagte, wenn ich in einem Büro sitze, bin ich nicht lebendig. In einem Taxi bin ich nicht lebendig und auch auf dem Bürgersteig nicht. Amen dazu. Und die Konsequenz daraus? Hör niemals auf, Neuland zu entdecken. Es gibt drei tiefe Wünsche, die ich in meinem Herzen so tief eingeprägt finde, dass ich inzwischen weiß, ich kann sie nicht länger leugnen, ohne meine Seele zu verlieren. Diese Sehnsüchte sind entscheidend dafür, wer und was ich bin und wie ich sein möchte. Ich beschäftige mich mit dem, was Jungen im Kindesalter tun und träumen. Ich forsche in und zwischen den Zeilen der Literatur. Ich höre genau zu, was mir viele, viele Männer über sich erzählen. Und so bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass diese Sehnsüchte universell sind. Ein Schlüssel zum Geheimnis der Männlichkeit an sich. Sie sind vielleicht missverstanden, fehlgedeutet und verdrängt worden, aber sie sind im Herzen jedes Mannes vorhanden. Eine brennende Sehnsucht danach, einen Kampf zu bestehen, ein Abenteuer zu erleben und eine Prinzessin zu retten.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo allerseits, willkommen zu Ausgeglaubt.
Hallo, herzlich willkommen.
Wir sind in der Besprechung von populären, einschlagenden, durchschlagenden christlichen oder religiösen Büchern. Und heute geht's um den ungezähmten Mann.
Ja.
Ja, magst du gerade einen Urschrei vorausschicken?
Nein, ist okay.
Okay, ist okay.
Lass uns versuchen, so lang wie möglich sachlich zu bleiben.
Ja, wir haben dieses Buch unterschiedlich erlebt.
Ja.
Du hast das Buch aber auch schon gekannt und mindestens reingelesen, bevor wir uns auf diese Staffel vorbereitet haben, oder?
Genau, also es hat mir mal jemand gegeben, der hier gearbeitet hat für eine Zeit lang.
Okay.
Der war etwa, was würde ich jetzt schätzen, vielleicht 10 Jahre jünger wie ich und wollte mir das wichtigste religiöse Buch geben, das er gelesen hat.
So bist du drauf gestoßen.
Wollte mir dann den Pfad zu meiner eigenen Männlichkeit damit ebnen.
Ja, gut. Ich habe das Buch auch kennengelernt. Ich glaube, wahrscheinlich kurz nachdem es auch veröffentlicht wurde und populär wurde, also schon 20 Jahre her. Das Buch ist 2001 erschienen. Auf Englisch heißt das Buch Wild at Heart, Discovering the Secret of a Man's Soul. Auf Deutsch dann Der ungezähmte Mann auf dem Weg zu einer neuen Männlichkeit. Das Buch ist von John Eldridge verfasst und ein schneller Erfolg geworden, hat sich inzwischen weit über 1 Million Mal verkauft. In den USA ist es regelrecht eingeschlagen. Es gehört ganz sicher mindestens im englischsprachigen Raum zu den meistverkauften Männerbüchern überhaupt. Hat ganz viele Menschen bewegt und jetzt gerade so in dieser christlich auch evangelikalen Szene natürlich sehr, sehr weite Verbreitung gefunden.
John und Stacy, also seine Frau, die haben ja dann nochmal nachgelegt und auch noch ein Frauenbuch rausgebracht.
Genau.
Und sie sind dann ja auch gemeinsam auf Tournee und haben Workshops angeboten und Seminare. Und ich glaube, sie tun das wahrscheinlich bis heute.
Tun das bis heute, genau. Und ist so ein bisschen Teil der Männerbewegung, dieses Buch, und auch eben der Autor Teil dieser Männerbewegung geworden, die aber vor dem Buch schon aufgebrochen ist mit den Promise Keepers in den 90er Jahren.
Was sind die Promise Keepers?
Also die Promise Keepers, das ist eine Bewegung, die wurde gegründet von einem American Football Coach. Und
das klingt schon so geil, ja.
Ja, 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 aber ja. Das ist so, das ist wirklich eine ganz bemerkenswerte Geschichte gewesen. Da wurden Stadien gefüllt, wirklich mit Männern auf der Suche nach ihrer Identität. Und die Promise Keepers, die haben so eigentlich ein Identitätsstiftungsangebot gemacht. 7 Versprechen, die zu tun haben mit Treue, Loyalität, Hingabe in der Familie, Treue der Frau gegenüber, Hingabe auch im Glauben. Also es ist eine explizit christliche Bewegung, die auch eben Loyalität der Kirche gegenüber und so weiter, das war in diesen Versprechen drin enthalten, aber auch, es hat auch eine gesellschaftspolitische Seite gehabt, es war auch ein Versprechen drin gegen Rassismus und gegen Diskriminierung und so. Das ist eine Riesengeschichte geworden. Ich glaube, man kann das schwer überschätzen, was das in den USA auch bewegt hat in den 90er Jahren. Die größte Versammlung von Männern überhaupt wurde von den Promise Keepers gestellt in Washington. Über 500.000 Männer haben sich da versammelt und einen Promise Keepers Event gefeiert. Und John Eldredge ist jetzt nicht völlig auf einer Linie mit diesen Promise Keepern, bewegt sich aber doch irgendwo in dieser Schneise von eben von Sinn- und Identitätsstiftungsangeboten für Männer. Ich würde jetzt mal so sagen, die Promise Keepers, die waren sehr viel stärker auf Verpflichtung der Männer angelegt, und John Eldredge hat ja dieses Moment, da werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen, dieses Moment der Entdeckung der eigenen Leidenschaften und des irgendwo zu sich selbst kommen und sich auch Raum geben und so. Das hat er viel stärker betont. Die Promise Keepers waren demgegenüber eigentlich sehr, sehr viel, man könnte sagen, puritanischer unterwegs. Da ging es um ganz strenge Regeln auch und um ein sehr, sehr klares, auch starkes Männerbild. Der Mann als Vorsteher der Familie, der sich der Familie, der Frau, den Kindern kompromisslos hingeben und sich für sie eigentlich auch aufopfern soll. Und John Eldredge hat dann doch sehr viel stärker in dem Buch eben aufgerufen dazu, auch seine eigene Freiheit und seine Leidenschaft zu entdecken und so. Das war eigentlich freiheitlicher vom Tonfall her als jetzt die Promise Keepers.
Okay, ja. Also dann könnte man sagen, so Promise Keepers ist so ein bisschen you and your duty, und ja, dann wäre Eldredge so you and your heart.
Ja, ja, man könnte sagen, Promise Keepers, da ging es sehr stark um die Treue zur Frau, zur Familie, zur Kirche, zur Gesellschaft. Und bei John Eldredge geht's zentral um die Treue zu sich selbst. Also entdecke dein Herz, entdecke, wer du selber bist, und gib dem Raum so. Okay. Ja.
Gut. Ja, vielleicht steigen wir mal damit ein, dass wir so den Grundgedanken von Eldredges Buch zu fassen bekommen. Mhm. Ich glaube, dieser Grundgedanke beruht auf 3 Dingen, wenn ich das recht überblicke.
Ja.
Du kannst dann gerne ergänzen,
wenn
ich was Wichtiges vergessen habe. Es gibt so diese Grundfeststellung, dass es eine quasi essentialistische Männlichkeit gibt. Also es gibt etwas, das männlich an und für sich ist. Mhm. Das ist nicht irgendwie kulturell gebildet worden, sondern das liegt eigentlich in der Natur
Exakt.
Der männlichen Menschen.
Ja.
Und das ist jetzt auch nicht nur irgendwie ein Archetyp oder so, sondern das ist der Schöpfungsplan Gottes.
Genau, das wird bei ihm schöpfungstheologisch hergeleitet. Genau. In dem Zitat, das du gelesen hast, das ist, glaube ich, ganz, ganz grundlegend. Der Mann wurde in der Wildnis erschaffen.
Im Busch.
Im Busch. Und das ist auch das Wesen des Mannes.
Genau.
Das gilt es wieder zu entdecken.
Genau. Jetzt gibt es ein Problem mit diesem Wesen, oder lass mich vielleicht noch etwas dazwischen schalten. Diese Erschaffung des Mannes als etwas essentialistisch Männliches darf man nun nicht biologisch verstehen.
Mhm.
Weil, und da sind wir wieder bei seinem Verständnis von Schöpfungstheologie, Gott ja auch nicht einfach einen männlichen Körper hat.
Mhm.
Gott ist ja in seiner Vorstellung eigentlich körperlos.
Ja.
Deswegen geht es um das Herz des Menschen.
Ja.
Und dieses Herz des männlichen Menschen, also des Mannes, das sehnt sich danach, einen Kampf zu bestehen, ein Abenteuer zu erleben und eine Prinzessin zu retten.
Ja, die drei großen Sehnsüchte des männlichen Herzens.
Das wäre dann quasi so Schritt zwei. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann kämpf doch und rette die Prinzessin. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, vielleicht so der Hauptteil eigentlich des ganzen Buches, den Männern steht da was im Weg.
Genau.
Und das ist eigentlich, ja, wenn man so zusammenfassen will, immer irgendeine frühkindliche oder kindliche Verletzung, zurückgewiesen werden.
Die Wunde, er nennt das die Wunde, ja.
Genau, die Wunde. Und die Wunde wird dann eigentlich immer vom Vater meistens zugefügt. Also der Junge möchte irgendwie zeigen, ich bin stark und ich kann etwas riskieren, und der Vater macht irgendeine abwertende Bemerkung.
Ja. Ja.
Und weil das dann den Männern im Weg steht, verkümmern sie in ihren kleinen Büros vor ihren Computern und leben ein Leben weit weg von Abenteuer und Wildnis und vergessen ganz, die Frau zu retten.
Ja. Ist eigentlich auch wieder eine Entfremdungsgeschichte eigentlich. Der Mann hat sich von seinem eigentlichen Wesen, von seinem Herzen entfremdet und muss dahin zurückfinden, und die Wunde muss geheilt werden, damit er sein männliches Herz wieder entdecken kann.
Und wie wird die Wunde geheilt? Was würdest du sagen, was ist Eldridges Idee? Wie heilt man diese Wunde?
Also ich habe ihn so verstanden, zuerst einmal zu identifizieren, wo dieser Schmerz steckt oder woher er kommt, eben inwiefern man verletzt wurde von seinem Vater oder irgendwo aus seinem wilden Herzen herausgedrängt wurde. Und dann diese, ich glaube, da ist schon ein stark theologisches Element drin, so diese Anerkennung Gottes, so dieser Zuspruch Gottes, du bist ein starker Mann, du bist ein Kämpfer, du hast es in dir, so das irgendwie zu entdecken oder auf sich wirken zu lassen.
Ja.
So habe ich ihn verstanden, ja.
Ja, ich habe ihn sogar ein bisschen so verstanden, dass er hier so wie in eine Therapeutenrolle kommt,
ja,
die dann die Leser empowern soll.
Mhm, also, ja.
Ja, von dir ist gesagt, du wirst von Gott geliebt, du bist stark, du bist gefährlich, du bist, oder?
So. Genau, ja, genau.
Okay. Genau. Wenn wir das jetzt mal so gesagt haben, würdest du sagen, das ist so eine einigermaßen zutreffende Zusammenfassung des Buches?
Ja, ich glaube schon. Und es ist ja jetzt schon in deiner Beschreibung auch deutlich geworden, ich glaube, es ist zutiefst ein psychotherapeutisches Buch eigentlich. Ein Buch, das Menschen, Männer zu ihrem eigentlichen Herzen führen will, durch einen Heilungsprozess hindurch. Ja.
Ja. Ich merke so, es gibt ganz vieles, was ich daran aussetzen und kritisieren möchte.
Mhm.
Aber das wäre irgendwie auch ungenügend, jetzt damit gleich zu beginnen. Vielleicht sollten wir erstmal darüber sprechen, warum hat dieses Buch so einen Erfolg gefeiert?
Ja.
Oder weil eigentlich ist es ja verrückt. Also jetzt kommt einer und schreibt ein Männerbuch, ein Buch, das er wirklich explizit an Männer richtet, die sich in der Kirche gelangweilt fühlen.
Ja.
Die finden, dass ihren männlichen Bedürfnissen da nicht Rechnung getragen wird.
Ja.
Und was er ihnen anbietet, ist so eine ziemlich populär einfache Art von Psychotherapie.
Mhm.
Also komm, ich nehme dich an die Hand, wir gehen in die Kindheit zurück, wir finden die Wunde und ich stopfe die Wunde mit vielen tollen Affirmationen, Filmzitaten, Filmausschnitten, die ich dir erzähle, von Maximus, der in der Arena kämpft und seinen Namen findet und etc., oder? Also
ja.
Das sind alles Heldengeschichten aus Hollywood, die da vorkommen, die er aufzählt. Und das füllt dann quasi diese Wunde auf und indem du diese Heilung erlebst und erfährst, findest du dann zurück zu deinem wahren Mannsein und kannst aus dem Vollen schöpfen und ein ungezähmtes, gefährliches Leben leben.
Ja, ja, genau. Genau, das ist...
Warum zieht das so?
Warum? Ja, also ich glaube, das zieht doch irgendwo aus demselben Grund, aus dem auch zum Beispiel Filme ziehen wie Fight Club zum Beispiel. Die Grundaufstellung. An manchen Stellen habe ich 1:1 Fight Club vor Augen gehabt, okay. Den Anfang. Wenn am Anfang des Buches, wenn Sean Eldridge schreibt, ja, die Männer, die haben sich von ihrer eigenen Wildheit entfernt, die sitzen da in irgendwelchen Großraumbüros, ja. von 8 Uhr morgens bis abends um 5, tippen da irgendwelche Belanglosigkeiten ab. Gehen keine Risiken ein, sind irgendwo in einem kleinbürgerlich langweiligen Alltag gefangen. Das ist genau die Voraussetzung. So fängt ja Fight Club auch an. Dieser namenlose Protagonist, der da irgendwie der einzige Höhepunkt ist, der Einkauf bei IKEA am Wochenende, ja. So, der versauert da in seinem Büro. Und dann bei Fight Club wird das ja dann auch aufgelöst. Der entdeckt dann quasi der entdeckt auch seine Gefühle, seine Leidenschaft, seinen Zorn und so weiter. Und die Prinzessin, das drückt sich einfach natürlich dann ganz anders aus. Der startet auch eine Bewegung bei Fight Club. Mhm. Es ist auch eine Männerbewegung, ja. Die losgetreten wird. Da treten sich die Leute halt dann wirklich buchstäblich in den Arsch und verprügeln sich und so. Und bei John Eldridge ist es aber auch diese Grundhaltung, mit der sich offensichtlich viele Männer auch identifizieren können. So quasi, ich werde hier in einem System aufgerieben, in dem ich mich immer mehr von dem entferne, was ich eigentlich bin oder sein will. Ich glaube, anders kann man sich ja nicht erklären, dass Millionen von Männern sich angezogen fühlen und sich bewegt fühlen von einem solchen Buch- und Identitätsstiftungsangebot, wenn sie nicht mit dieser Grunddiagnose irgendwo übereinstimmen würden. Ja,
ja, ich finde diese Grunddiagnose irgendwie faszinierend, weil, ganz ehrlich, mich hat das jetzt nicht so abgeholt. Also ich dachte nicht, endlich sagst du es, Mann, haus mal raus. Mhm. Ich fühle mich so verstanden von dir. Ich habe es echt nicht so gefühlt, muss ich sagen. Und das andere ist dann, was ich mir da schon auch immer denke, und darüber müssen wir vielleicht schon auch kurz sprechen. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Großraumbüros einfach mit lauter Männern gefüllt sind, die sich langweilen, sondern da sitzen ja auch Frauen. Wir leben im Moment in einer Gesellschaft mit wechselnden und durchlässigen Rollenbildern.
Mhm.
Ich frage mich da, was jetzt diese Zuschreibung nützt, zu sagen, hey, sei ein Mann.
Mhm.
Also ich würde zu sagen, wenn ich jetzt an unser Team denke, zum Beispiel im RefLab, dann fallen mir mehr Frauen ein, die in die Natur gehen und Dinge erleben, die im Wald sind, die auf Berge klettern, als wir Jungs das jetzt tun.
Und da sprichst du jetzt einen Punkt an. Jetzt sind wir eigentlich, finde ich, schon bei einer ganz kernigen Beobachtung. Da habe ich auch beim erneuten Lesen immer mal wieder bin ich zusammengezuckt. Und ich glaube, die 20 Jahre, natürlich ich selbst habe eine rechte Bewegung durchgemacht in dieser Zeit, aber die Gesellschaft glaube ich auch. Und ich habe beim Lesen oft solche Cringe-Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ouch, das dürfte man doch heute so nicht mehr schreiben. Einfach, weil vieles, was er wahrscheinlich mit bestem besten Absichten formuliert, eigentlich impliziert, dass das, was er hier schreibt, nur für die Männer zutrifft und die Frauen dann eigentlich, also was ist denn, der Mann ist in der Wildnis geschaffen und die Frau im Garten. Was leitet man daraus jetzt ab? Also haben Frauen zum Beispiel, fühlen die sich in solchen Großraumbüros dann wahnsinnig wohl? Die sind da wie der Fisch im Wasser, die sind ja gemacht dafür, irgendwie in einer beschaulichen, risikolosen Umgebung vor sich herzutippen oder so. Also,
Franziska Schutzbach hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, das ein Mega-Erfolg ist, wo sie beschreibt, warum Frauen notorisch erschöpft sind. Mhm. Und warum das nicht etwas ist, was irgendwie einzeln passiert, weil sie irgendwie da oder dort mal falsch abgebogen sind und sich zu viel aufladen, sondern warum wir in einer Kultur leben, die dazu führt, dass diese Rolle ständig erschöpft wird und überfordert ist, etc. Und ich sage jetzt nicht, hey, du hast ein Männerbuch geschrieben, aber eigentlich hättest du ein Frauenbuch schreiben müssen. Das meine ich gar nicht.
Ja, ja, ja.
Ich meine nur, mir selbst, mich holt diese Zuordnung, hey Jungs, irgendwie da nicht ab.
Ja, ja.
Also ich glaube so zum Beispiel, ist jetzt eine winzige Beobachtung, aber dieses, wenn ich in den Bergen bin, dann lebe ich. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der in den Bergen aufgewachsen ist, der seine Kindheit dort verbracht hat, dass der wirklich auflebt, wenn der in die Berge kommt. Mhm. Andere Menschen, die tauen vielleicht auf, wenn sie ans Meer kommen.
Ja.
Oder wenn sie in See baden können oder sowas, oder?
Ja, ja.
Aber irgendwie so dieses, so quasi, alle Männer leben auf, wenn sie rauskommen und auf Berge steigen. Das glaube ich halt.
Ja, ja.
Sondern ich glaube, es gibt viele Menschen, denen es ganz, ganz viel gibt, in die Natur zu kommen und da Dinge zu erleben. Einfache Dinge wie Kälte zu spüren, ein Feuer zu machen, irgendwie Essen zuzubereiten unter einfachen Bedingungen. Einfach so das Simple Life.
Ja, ja. Das glaube ich genau auch. Und es ist witzig, dass du diese Beispiele nennst, weil ich habe da auch dran gedacht beim Lesen. Ich glaube, Eldredge macht viele interessante und auch zutreffende Beobachtungen, auch gesellschaftlich, aber dieser Fokus auf Männer ist irgendwo nicht gerechtfertigt. Also bei uns jetzt in meiner Ehe ist es ja so, meine Frau hat einen unglaublichen Zug in die Berge. Also jeder freie Tag, es zieht sie in die Berge. Und ich kann das bei ihr beobachten, wenn die Berge am Horizont erscheinen, dann lebt sie einfach auf. Mhm. Und für sie ist Wandern in den Bergen, Skifahren, alles. Ich habe nicht annähernd dasselbe Bedürfnis, Zeit in den Bergen zu bringen, in der Wildnis. Sie findet das auch dann cool, wenn das nicht. Also sie ist dann nicht so die Person, die jetzt irgendwie dann 2 Stunden in den Sonnenuntergang starrt und sich dabei vor Rührung die Tränen abwischt, sondern sie hat gern dieses Karge, dieses Raue, dieses, auch wenn das Wetter nicht ganz stimmt und so. Das liebt sie und ich bin eigentlich viel mehr so der Typ, ich könnte auch dann eine Woche in einem All-Inclusive-Hotel am Strand liegen und mich eigentlich so 2-mal am Tag drehen oder so. Und das finde ich auch ganz geil. Und meine Frau hat das jetzt überhaupt nicht. Also bei uns wären die Rollen fast eher umgedreht. Und deshalb hat sich das für mich auch beim Lesen dann nicht so wirklich erschlossen. Ich finde jetzt auch zum Beispiel jetzt, natürlich, also Natur sagt mir auch ganz viel und ich liebe zum Beispiel den Wald. Es zieht mich viel mehr in den Wald. Ich finde das super. Aber wenn ich dann so denke, was dann auch aus dieser Eldredge-Bewegung oft geworden ist, so diese Männer-Retreats, wo man dann irgendwie zusammen, wir gehen nur eine Büchse Bohnen und ein 2 Streichhölzer.
Weißt du, und die Büchse Bohnen, die irgendwo in einer Riesenfabrik mit langweiligen Jobs eingepackt wurde. Oder?
Ja gut, es war mit in die Wildnis. Okay, ja gut, das war jetzt nur ein Beispiel, aber stimmt, ja. Ja, aber man geht dann so 3 Tage oder eine Woche geht man in die Wildnis und schläft dann nachts draußen und so. Und ich hab dann eher so die Rückfrage, ja, aber kann ich da auch irgendwann noch die Hände waschen? Weil ich finde, ich habe schon gerne Wald und so, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der das jetzt geil findet, irgendwie eine Woche lang ungeduscht im Wald zu übernachten.
Nein, oder so. Das ist auch. Also ich mag den Wald, mir fehlen da einfach immer die sanitären Anlagen.
Ja.
Also
ja.
Ich finde es toll, auch im Wald zu übernachten, aber nur, wenn ich weiß, dass es in der Nähe irgendwie mindestens Toiletten und besser noch Duschen gibt.
Ja, es geht mir genau gleich. Ja, aber das ist doch ein bisschen das Problem jetzt bei, ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass immer dort, wo die Geschichte so essentialistisch wird, wo Eldredge versucht zu zeigen, was das Wesen des Mannes wirklich ausmacht, da wird es dann irgendwie schief, weil einerseits da Aussagen über Frauen impliziert sind, die sich viele Frauen gar nicht zu eigen machen wollten, ja, und dann aber auch viele Männer sich finden lassen, die da auch nicht so richtig zu Hause sind. Also, weißt du, die jetzt mit seiner Form von wilder, ungezähmter Männlichkeit sich auch nicht so richtig wohlfühlen.
Ja. Das teile ich, und ich glaube, ein Teil des Problems, also jetzt nebst dieser schöpfungsgeschichtlichen Sache, liegt darin, dass er sagt, naja, es geht nicht um den Körper, es geht um das Herz.
Ja.
Weil, weißt du, ich glaube schon, es gibt Leute, und die gibt es in beiden Geschlechtern und in allem, was es als anders definierten Geschlechtern gibt, ganz bestimmt auch. Die sagen, ich bin dann lebendig, wenn ich meinen Körper spüre.
Ja.
Wenn ich ihn zum Beispiel belaste, wenn ich ihn bis zum Anschlag bringe. Mhm. Oder die empfinden zum Beispiel Erotik sehr stark über Berührung, über Körper, die sich berühren etc. Und ich glaube, das ist ein Typ von Mensch, der sich in der Welt bewegt, orientiert und das wahrnimmt und das ganz stark so hat. Und da habe ich schon, also da fühle ich mich auch hingezogen dazu. Nur ist es nichts, was ich jetzt in irgendeiner Weise mit Männlichkeit oder typisch Männlichem verbinden würde. Wenn man in der Natur ist, wenn man Bergsteigen geht etc., da hat es Männer und Frauen.
Ja.
Und es ist nicht so, dass da irgendwie einfach Typen sind, die jetzt irgendwelche Prinzessinnen gerettet haben, oder? Das ist einfach nicht die Realität.
Ja.
Und ich glaube, der Fehler ist, dass er dazu ungeduldig war und einen sehr, sehr einfachen Essentialismus gefahren hat, wo er sagt, männliche Identität, das ist letztendlich das Herz.
Ja.
Die läuft darüber, dass du Abenteuer erleben willst und die Prinzessin retten möchtest. Und da glaube ich, nein, man könnte doch sagen, schau mal, wir haben einen Körper, und wenn du auf diesen Körper hörst, dann wird er dir mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass er lieber draußen ist und sich bewegt, als auf dem Bürostuhl sitzt und vor sich hindämmert. Und es könnte dir gut tun, wenn du jetzt einen Spaziergang machst. Oder vielleicht eine Wanderung. Oder vielleicht sogar eine Bergtour. Oder wenn du mal aufbrichst, ohne zu wissen, wie lange das geht. Und mal schaust, wo dich das hinbringt.
Ja, ja.
Das finde ich wirklich glaubwürdig. Da würde ich sagen, ja, ich glaube, da liegt für ganz, ganz viele Menschen ein Megapotenzial drin, das zu tun. Nur, was das jetzt mit Geschlecht
eben, das
zu tun
ist,
hat, verstehe ich nicht. Ja, was mit Identität zu tun hat, die wir erfahren können, wenn wir draußen sind und uns einer Situation aussetzen, die nicht alltäglich ist. Das verstehe ich schon.
Absolut, absolut. Aber es ist nicht geschlechterspezifisch. Ich habe von vielen Frauen gehört, gerade in traditionellen Verhältnissen, sage ich mal, die in der Kleinkinderphase zum Beispiel bei Familiengründung wahnsinnig darunter gelitten haben, dass ihr Kosmos sich derart verkleinert und quasi nur noch zwischen Sandkasten und Windeln wechseln und durchwachten Nächten, die haben wahnsinnig darunter gelitten, weil ihnen irgendwo dieses größere Abenteuer auch abhanden gekommen ist. Und das jetzt nur Männern zuzuschreiben, ist schwierig. Aber jetzt, Stefan, ich finde jetzt eben doch nochmal, man muss doch sich jetzt doch der Frage stellen, warum haben Männer gerade in kirchennahen Kreisen so darauf angesprochen? Oder warum gibt es jetzt auch im europäischen, im deutschsprachigen Raum, gab es ja Untersuchungen, Männer in der Kirche, warum gab es so ein bisschen ein Exodus von Männern in den Kirchen in den 80er, 90er Jahren? Warum haben viele Umfragen gezeigt, es gibt auch so ein bisschen gegenläufige Trends wieder, aber viele Umfragen haben doch gezeigt, dass Männer irgendwie das Gefühl Gefühl haben, nee, Kirche ist jetzt nichts für mich, und explizit das auch mit ihrem Geschlecht also, weißt du, auch sagen, nee, das ist quasi, ich finde, meine Themen als Mann kommen in der Kirche nicht vor. Was ist denn das für ein Phänomen?
Also, John Eldreds Lösung wäre ja, man hat euch den Good Guy gepredigt,
ja.
Also Jesus als the Good Guy,
ja.
Und wir alle sollen kleine Ned Flanders werden, und das finden wir aber dann nicht so anziehend, und deswegen gehen wir nicht hin.
Ja.
Oder das wäre so quasi seine Antwort.
The nice guy, ja, ja, genau.
Und jetzt muss man aber erkennen, nein, Jesus führt eigentlich eine Riesentruppe an, das ist eigentlich ein Heerführer einer Engelsschar, und der steht in einem kosmischen Kampf, ist ein Feldherr, der ist gefährlich, der kann auch mal reinschlagen, der hat den Tempel geräumt.
Oder ja, also ja,
diese ganzen anderen Bilder versucht er jetzt stark zu
machen. Da wären diese maskulinen, ja, in Anführungszeichen.
Ich gehe jetzt als Mann, der in der heutigen Zeit lebt, ist für mich genauso wenig attraktiv wie the good guy.
Ja.
Also, weil ich lebe ja auch nicht irgendwie auf einem Schlachtfeld. Also, weißt du, da denke ich dann, hey, aber was ist denn los mit dir? Also, wo lebst du denn, dass du jetzt irgendwie dieses kosmische Drama brauchst und irgendwie findest, wir sind da alle in einem riesen Kampf verstrickt? Weil, wenn ich mir nachher anschaue, was Eldridge uns anbietet, also der spricht vom Abenteuer, von der Wildnis, von der Gefahr.
Ja, ja, ja.
Und was ist das am Schluss? Das ist so eine Psychoanalyse, wo ich in meine Kindheit reise und meinen Papa umarme. Ja, nee, aber wirklich, das ist doch das, was er anbietet, de facto.
Ja,
de facto ist doch diese Reise nichts anderes als eine Introspektion, in der ich mich mit dem kleinen Stefan aus der Kindheit aussöhne und den in den Arm nehme und meinem Vater vergebe. Mhm, das ist doch das ganze Ding. So. Und das finde ich ja noch nicht mal schlecht, weißt du, wenn man das tut. Ich mache mich nicht lustig darüber.
Kann seine Berechtigung haben, ja.
Darüber mache ich mich nicht lustig, sondern darüber dann das so zu essentialisieren und zu sagen, hey, wir brauchen den Kampf, wir brauchen das Abenteuer, wir müssen die Prinzessin retten.
Mm.
Das finde ich dann irgendwie so, hey, das hast du doch von Hollywood. Das ist doch nicht das, was in deinem Herz drin ist, nicht das, was du fixen musst, sondern das sind einfach die paar Filme zu viel, die du dir angeschaut hast.
Ja gut, er...
Und wenn es jetzt aber darum geht, warum finde ich Kirche langweilig?
Mm-hmm. Ja.
Also das ist ja... die Ausgangsfrage gewesen. Will ich sagen, naja, es war nicht immer so. Als Jugendlicher fand ich Kirche super.
Mhm.
Ich fand sie aber nicht super, weil ich dachte, oh Mann, da wird was Krasses gelehrt und Jesus ist irgendwie doch noch ein bisschen cooler als Superman. Es war mir alles wurscht.
Mhm.
Sondern die Kirche war ein Umfeld, in dem ich unkompliziert und einfach Dinge erleben und realisieren konnte.
Ja.
Da konntest du rausgehen und eine Zeltstadt aufbauen, eine Seilbrücke spannen, da konnte man ein Skilager organisieren und alles war irgendwie zusammen mit anderen. Das waren Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben. Übrigens genauso Männer und Frauen, gell?
Ja.
Also es war da überhaupt kein Unterschied. Wir haben da erlebt, wir können was auf die Beine stellen, da können wir was bewegen.
Mhm.
Das fand ich anziehend. Wenn ich mir Kirche jetzt denke, so wie ich sie kenne, dann finde ich es einfach wahnsinnig viel Bürokratie.
Mhm. Mhm.
Also schon nur, um irgendwie den Betrieb am Laufen zu halten. Ja? Also wenn jemand da kündet, dann schreibst du irgendwie 3 Anträge, dass du die Stelle wieder besetzen kannst, schreibst einen mega Bericht darüber, wie du die Stelle wieder besetzen möchtest, dann musst du ein Verfahren einhalten, dann musst du berichten, dass du das Verfahren eingehalten hast. Weißt du, es ist eine riesen Bürokratie.
Ja.
Was mich stört an Kirche, ist nicht, dass ich irgendwie finde, Jesus ist zu nett. Das ist mir völlig egal, dann soll er halt nett sein oder auch nicht. Ich möchte gerne in einer Kirche, die ich interessant fände, möchte ich gerne Dinge erleben und Dinge tun. Das ist mein Punkt.
Ja.
Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mir Jesus irgendwie als krassen Kriegsherrn vorstellen muss, sondern das hat damit zu tun, dass ich Orte brauche, wo Menschen wirklich etwas bewegen. Und das ist halt dann oft im Quartierverein einfacher und realistischer oder im Sportverein einfacher und realistischer als in einer Kirchengemeinde.
Ja, das stimmt. Aber ich würde jetzt doch sagen, für mich hat es schon auch mit dem Eindruck zu tun, den die Kirche macht oder mit den Rollenbildern. Ich finde es immer schwierig, wenn man das dann so versucht, am Mannsein an sich festzumachen. Aber weißt du, eine Männerstudie, die durchgeführt wurde in den deutschen Kirchen, glaube ich, die hat als eine Haupteinsicht gebracht, Männer finden, dass die Themen Leistung und Verantwortung in der Kirche praktisch nicht vorkommen. Also, dass sie das Gefühl haben, wenn man über Leistung spricht, dann immer in diesem Negativzusammenhang, du solltest dich nicht definieren über deine Leistung, dann immer noch am Horizont theologisch Werkgerechtigkeit, du kannst deine Erlösung nicht durch Leistung verdienen, Gnade Gottes wird dir zuteil ohne Rücksicht auf irgendeine Leistung, und der Eindruck wird so erweckt, Leistung ist eigentlich an sich etwas ganz Verachtenswertes, etwas ganz Schlechtes. Und Männer haben gehäuft zurückgemeldet, dass sie das Gefühl haben, dass ihr Selbstverständnis und das, was sie auch irgendwo am Morgen aus dem Bett holt, so dieses Bedürfnis irgendwo eben etwas zu bewegen, etwas zu leisten und dafür auch belohnt zu werden, dass das eigentlich ständig niedergehalten wird. Ich weiß schon, was jetzt auf der Zunge liegt. Jetzt kann man sagen, ja, und Frauen, die finden Leistung schlecht, die leisten nichts oder so. Nee, das würde ich eben nicht sagen wollen. Aber wenn eine Studie, die unter Männern gemacht wird, zum Ausdruck bringt, dass Männer in der Kirche diese Themen prominent vermissen, dann sagt uns das ja auch was über die Signale, die Kirche aussendet.
Ja, also dass Kirche solche Signale aussenden kann, das verstehe ich.
Ja.
Und ich glaube, jetzt hat man halt die Männer gefragt, was nervt euch? Mhm. Und dann haben die das gesagt. Jetzt müsste man mal die Frauen fragen, findet ihr das denn toll, dass einfach alle immer gleich toll sind?
Mhm.
Ja? Und da kann man schon sagen, da hat das Christentum bestimmt ein gewisses Problem, nämlich, dass wir da so eine Verwechslung gemacht haben. Oder? Also ist ja völlig richtig zu sagen, alle sind gleich an Würde. Und alle Menschen sind von Gott gleichermaßen geliebt.
Ja.
Das ist ja schön.
So. Amen dazu.
Aber trotzdem macht nicht jeder Barista den gleich guten Kaffee. Und der Kaffee ist dann eben nicht gleich toll. Oder nicht jeder läuft die 10 Kilometer gleich schnell.
Mhm.
Und dann ist halt die eine Leistung besser als die andere. Das ist so. Und ich bin auch dafür, jetzt quasi nicht unter dem Deckmantel einer gleichen Menschenwürde, die ich niemals bestreiten möchte, dann auch Leistungen einfach zu nivellieren oder nicht zu würdigen oder zu wertschätzen.
Ja.
Da bin ich voll dabei. Ich glaube aber, das geht Frauen genauso auf den Wecker wie Männern.
Ja.
Übrigens, ist ja das Witzige, oder? Im Frauenbuch, was ist denn das große Bedürfnis von Frauen? Die wollen bewundert werden.
Ja. Ja, genau.
Sagt er.
Genau.
Sagt er,
oder? Das Buch heißt auch Weißt du nicht, wie schön du bist, genau. Auf Deutsch.
Ja. Okay, aber das schenken wir uns jetzt. Aber mein Punkt da ist, wenn dieses Egalitäre in seinem Weltbild irgendwo ein Problem sein müsste, dann doch noch mehr bei den Frauen. Ja, weil die wollen ja gemäß seiner Weltsicht bewundert werden.
Mhm.
Muss ja furchtbar sein, wenn du nie bewundert werden darfst, weil alles ja nur immer ein Geschenk ist.
Ach so, meinst du jetzt auf dem Hintergrund dieser Gnadentheologie oder was?
Ja. Genau. Also die müssten ja das viel größere Problem haben. Und ich finde halt dann, es gibt so Klischees wie die gestaltete Mitte, die für Männer furchtbar ist. Ja, natürlich ist die gestaltete Mitte furchtbar, aber es ist doch für jeden Menschen furchtbar, der sich nicht infantilisieren lassen will.
Ja, aber
also,
das...
Weißt du, ich war wirklich so in... ein Teil dieser Pfarrausbildung habe ich mitgemacht. Und es gab da wirklich ganz, ganz starke Workshops. Also ich will jetzt gar nicht über alles sprechen.
Mhm.
Aber es gab natürlich auch immer wieder so Sequenzen, die so ein bisschen sehr, ich fühle dich, du spürst mich und wir geben die Baumwollsocke rum und jeder darf was sagen oder seine Farbe nennen, die er jetzt sieht. Und ich kann dir wirklich sagen, meine Kolleginnen haben darauf mindestens so allergisch reagiert wie ich.
Ah ja?
Ja.
Auch
die
wenn...
fühlten sich überhaupt nicht wohl.
Mhm.
Weil das ist eben dann das blöde Vorurteil, dass man denkt, sobald es einen Stuhlkreis gibt, sind alle Frauen happy. Aber das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, die Wahrheit wäre eigentlich, dass Männer und Frauen gerne Abenteuer erleben. Und zwar so, dass die Frau nicht ein Abenteuer ist, sondern du mit ihr ein Abenteuer erlebst, dein Freund nicht ein Abenteuer ist, sondern du mit ihm ein Abenteuer erlebst und man zusammen es immer wieder schafft, auch in homosexuellen Beziehungen, gell, das ist völlig egal. Ich meine jetzt einfach in Partnerschaften und Freundschaften. Es können auch nicht erotische Beziehungen sein. Es immer wieder schafft, die eigene Comfortzone zu verlassen.
Ja.
Und ich glaube, das Langweiligste ist, ein sich ständig um sich selbst und seine Befindlichkeit drehen vor Leuten, die genau das Gleiche tun. Ist super toll, in eine Therapie zu gehen, da ist das Setting klar. Oder da hast du eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der kriegt Geld dafür, dass du dich jetzt mit dir beschäftigen kannst. Ja. Finde ich super. Und da kommt jetzt auch kein Aber. Mein Problem ist, wenn wir das in ein Gruppensetting übersetzen, wo sich einfach 20 Leute um sich selbst drehen und dann das Ganze als eine bereichernde Gruppenerfahrung mitnehmen sollen, dann wird es einfach übel. Und ich glaube, sowas passiert oft. Aber kann mir doch keiner sagen, dass das Frauen jetzt irgendwie toll finden oder weniger schlimm finden als Männer. Das finden doch alle schrecklich, sowas.
Also wenn es alle schrecklich fänden, dann wird es das ja nicht so oft immer noch geben, oder? Also es gibt ja schon ein Milieu, in dem diese Art von Kommunikation, Selbstmitteilung von spürst du mich, ich spüre mich selbst und so doch noch sehr gut ankommt. Und ich habe halt auch, es ist vielleicht ein Vorurteil, aber habe halt dann doch mehrheitlich Frauen vor Augen, wenn ich an solche Kreise denke, weil die Begegnungen, die ich hatte mit solchen gestalteten Mitten und so, da waren das halt schon oft Frauen, die das dann gemacht und verkörpert haben. Ich würde natürlich deiner Beobachtung zustimmen, es finden sich leicht Frauen, die solche Kreise und solche Arten von Selbstmitteilung auch ganz, ganz furchtbar finden. Und jetzt hierzu sagen, das ist jetzt nur für Männer abschreckend, das wäre sicher eine Verkürzung. Ich glaube aber, mindestens in der Art und Weise, wie Menschen sozialisiert werden, man kann ja jetzt immer noch streiten darüber, ist das die Natur oder die Kultur, die sie so aufgleist, aber in der Art, wie Menschen sozialisiert werden, sind Frauen wahrscheinlich kompetenter oder können sich natürlicher einbringen in eine solche Art der Selbstmitteilung und der Gruppenkommunikation als viele Männer. Vielleicht haben sie das nicht gelernt, vielleicht ist es ihnen nicht in den Genen.
Aber das ist aber eigentlich die spannende Frage, weil Eldridge würde sagen, ein Mädchen wird immer Tea Time spielen mit den Puppen und ein Junge wird immer aus irgendetwas eine Waffe basteln und einen anderen bekämpfen wollen.
Ja, ja. Ja, ja.
Und da würde ich sagen, also wenn das stimmt und das in den Genen liegt, dann ist es ein großes Problem, weil das, was unsere Kultur und das, was ich liebe an unserer Kultur und wo ich mich wirklich verbunden fühle mit, so groß gemacht hat, ist, dass wir kooperieren können. Also wenn Männlichkeit darin besteht, dass ich mir einen Revolver bastle und auf dich schieße, dann ist das irgendwie ziemlich schlimm, wenn das tatsächlich so wäre. Und das glaube ich halt nicht.
Ja.
Denn ich glaube tatsächlich, dass wir bei heranwachsenden Mädchen das immer wieder fördern, dass sie stillsitzen können, dass sie zuhören können, dass sie empathisch sind.
Exakt.
Und bei Jungs nicht.
Ja.
Und ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo das ändert. Und ich finde es sehr gut so, dass das ändert.
Ja.
Und ich glaube, dass es vor allem für die Jungs eine mega Befreiung ist, was da passiert.
Ja, eine Befreiung, aber es ist eben auch eine Überforderung, wenn man dann als Mann in einen solchen Kreis stolpert und jetzt vor sich irgendein Blumenbouquet und ein paar Moosplättchen hat und da jetzt vor Rührung in Tränen ausbrechen sollte oder sich mitteilen sollte.
Das ist doch für jeden Menschen eine Zumutung. Das finde ich eben das Blöde, weißt du, dass man dann so tut wie, Jetzt ganz ernst, in meinem ganzen Freundeskreis kenne ich keine Frau, die sowas schätzen würde.
Ja doch, ich kenne
ich echt nicht.
Ich kenn eine ganze Reihe von Frauen, die auf diese Art doch ansprechen. Ja, meine Frau ist jetzt gehört ganz sicher nicht zu den Typen. Also sie kannst du über 7 Berge jagen mit solchen Aktionen. Aber eben, ich glaube, Männer sind vielleicht besonders ungelenk in solchen Dingen. Und die Frage ist doch jetzt...
Nein. Ich glaube einfach, viele Frauen ertragen das, weil sie wissen, dass es dann eine Kaffeepause gibt und sie sich mit Kolleginnen unterhalten können. Während wir auch in der Kaffeepause oft nicht wissen, was wir tun sollen, weil wir diese sozialen Konventionen nicht so gut gelernt haben.
Ja.
Manu, aber lass uns noch auf einen anderen Punkt eingehen, an dem wir ganz nahe dran sind. Es gibt immer wieder diese Rede von der Feminisierung der Kirche.
Genau.
Und ich muss echt sagen, der ehemalige SEK-Präsident Locher hat das ja auch mal gesagt, auch der von mir sehr geschätzte Graf.
Friedrich Wilhelm Graf, genau, ja.
Hat das ja auch mal aufgeworfen.
Wie hat er das gesagt? Die Mutti-Typen übernehmen in der Kirche. Genau.
Die These läuft ja so, quasi Religion hat einen Bedeutungsverlust, das erkennt man daran, dass immer wie mehr Frauen da auch Leitungspositionen übernehmen, also das ist jetzt nicht meine These, gell? Aber so wurde es kolportiert, und das macht für die Männer dann gleich nochmal unattraktiver, weil da dann nur noch Frauen sind.
Ja.
Und da denke ich schon, dass das wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Gedanke ist. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn ich mir überlege, an der Spitze von Religionsgemeinschaften, wenn du dir manchmal so diese Fotos anschaust von interreligiösen Gesprächen,
religiösen,
ökumenischen Gesprächen,
so,
da sitzen ja alles Jungs.
Ja.
Also die EKS-Präsidentin ist oft alleine auf weiter Flur als Frau.
Ja, das ist ein Sausage-Fest, würde man
also wirklich, oder? In
den USA sagen.
Deswegen kann es ja jetzt nicht sein, dass da einfach die Frauen das Ruder übernommen haben und für die ganze Ausgestaltung dieser Religionsgemeinschaften irgendwie verantwortlich sind, in der Weise, dass uns das nicht mehr passt. Das ist mal so Punkt 1.
Ja.
Dann Punkt 2. Zu sagen, naja, da sind halt jetzt zu viele Frauen, ist irgendwie ein mega seltsames Argument. Weil ich glaube jetzt, also jetzt ganz im Ernst, aber die wenigsten Typen würden doch sagen, ich möchte gerne ein Studienfach studieren, das vor allem Männer machen und an einem Ort arbeiten, wo vor allem Männer sind und in ein Fitnessstudio gehen, wo vor allem Männer sind und in eine Bar gehen, wo nur Jungs sitzen. Das würde doch keiner sagen. Sondern eigentlich findet man es doch immer spannend, wenn auch Frauen dabei sind.
Mhm.
Also deswegen, weißt du, ich meine, jeder Swingerclub würde ein Vermögen für die Frauenquote ausgeben, die wir in der Kirche haben. Aber das Problem ist halt, dass in der Kirche, und ich glaube, das ist so abstoßend für viele Menschen, und zwar Frauen und Männer zugleich, einfach sehr wenig erfahrbar und erlebbar ist. Also wir machen wenig religiöse Erfahrungen. Ich meine jetzt so, du kommst aus einem freikirchlichen Hintergrund, oder? Was denkst du, was ist das Highlight für die meisten Menschen, die einen freikirchlichen Gottesdienst besuchen? Ich vermute, ich habe das nicht untersucht oder so, aber wenn ich vermuten würde, würde ich sagen, es gibt zwei Dinge. Das eine ist die Peer Group, die man dort trifft, vorher und nachher. Und das andere ist die Worship-Zeit.
Ja, kann ich mir schon denken, ja.
Und zwar jetzt gar nicht despektierlich gegenüber den Predigten oder so gedacht, wirklich nicht, sondern ich glaube, da passiert sowas wie sinnliche Erfahrung, echter Austausch, Kommunikation.
Ja, absolut.
Oder? Und wenn man sich jetzt das anschaut, so mit einem Sonntagmorgen-Gottesdienst, dann habe ich da echt das Gefühl, ich werde auf einer Kirchenbank geparkt. Und vielleicht kenne ich noch zwei Lieder, bei denen ich mitsingen kann. Vielleicht gefällt mir eins davon. Aber es ist wahnsinnig viel Aufwand dafür, dass ich nachher bei einem Kirchencafé stehe mit lauter Menschen, die ich ja sonst auch nie sehe. Weißt du?
Ja, ja.
Und ich glaube, das sind die echten Gründe. Das geht aber nicht mir als Mann so.
Ja, genau.
Sondern es geht ganz vielen Menschen so.
Hätte ich jetzt auch wieder gesagt. Das ist jetzt auch wieder nicht geschlechterspezifisch, aber ein Aspekt, der dazu kommt jetzt in freikirchlichen Kreisen. Freikirchen sind Beteiligungskirchen. Und wenn wir irgendwo sagen können, da sind Freikirchen einfach außerordentlich stark, dann ist es darin, Menschen zu ermächtigen, selbst sich einzubringen und irgendwo für sich einen Unterschied zu machen. Das ist,
aber Manu, wenn du jetzt über Freikirchen sprichst, ja, ne, und wir diese Feminisierungsthese im Hintergrund haben, muss man doch schon sagen, jetzt gerade in der freikirchlichen Landschaft, in der Schweiz, in Deutschland, aber auch in den USA, ist es jetzt nicht so, dass die Frauen einfach das Zepter übernommen haben und die Jungs da nicht mehr vorkommen?
Nein, überhaupt nicht. Aber ich würde auch sagen,
also fast im Gegenteil, oder?
Überhaupt nicht. Aber ich würde auch sagen, jetzt Freikirchen sind vielleicht eher so ein bisschen ein Gegenentwurf oder nicht ein Gegenentwurf, aber sind doch noch eine Sphäre, in der Männer vornehmlich starke Rollen einnehmen und auch so viele Männer sich wohl und abgeholt fühlen. Vielleicht, weil sie da Dinge erleben können und anpacken können in einer Art und Weise, wie sie es jetzt in der evangelischen Kirche vielleicht nicht erleben.
Aber weißt du, also jetzt in meiner Kirchgemeinde gibt es zum Beispiel 3 Pfarrer und eine Pfarrerin. Mhm. Und ich habe wirklich gegen niemanden von denen was. Ich finde die alle gute Pfarrpersonen, gell? Also es ist nicht der Punkt, dass ich jetzt irgendwie finde, die sind schlecht oder irgendwie sowas. Ja. Aber wir sind irgendwie weder im selben Alter, noch verbinden uns irgendwie starke Interessen, noch teilen wir einen Stil. Noch würde ich jetzt irgendwie sagen, wir wären die Leute, die, wenn sie sich jetzt irgendwie in den Ferien getroffen hätten, da lustige Abende verbracht hätten. Weißt du, so, es ist bei mir, glaube ich, eher die Lebenswelt, die mich trennt von der Kirche, als das Geschlecht.
Ja, absolut. Also, ich glaube, das ist auch, vielleicht können wir es auch da landen.
Also ich glaube, diese gestaltete Mitte, oder?
Ja.
Das ist etwas, was irgendwie in so einem seltsamen, kleinbürgerlichen Milieu vielleicht wirklich toll ist. Und vielleicht gibt's da den Herrn Müller, der sich jetzt echt freut, dass da Tulpen in der Mitte stehen. Das kann echt sein.
Ich habe ja vorhin auch gesagt, ich glaube, das ist eher ein Milieuphänomen als ein Geschlechterphänomen. Ja. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt im Kleinbürgertum festgemacht, sondern eher so in diesen postmateriellen Kreisen, in denen man dann auch gerne mal mit Tüchern zum Rhythmus tanzt oder so. Aber es ist sicher eine Milieufrage, stärker eine Milieufrage, als es eine Geschlechterfrage ist. Dann das auf jeden Fall.
Okay.
Und das würde ich auch sonst von der Kirche sagen, es gibt, man könnte eine Frauenstudie daneben legen und viele Frauen finden, die das Thema Leistung oder Selbstbestimmung oder was auch immer die Männer in der Kirche vermissen, genauso vermissen. Ja.
Also ich glaube, am Schluss geht es doch um Anerkennung.
Ja.
Ich glaube, Menschen fühlen sich wohl in Gemeinschaften, egal ob das Quartiervereine oder Kirchen oder Sportvereine sind, wenn sie irgendwie erleben, dass sie da einen Unterschied machen können, dass sie gemeinsam mit anderen etwas zustande bringen und dass sie dafür eine Genugtuung in Form von Anerkennung oder Wertschätzung oder sowas bekommen.
Ja.
Und ich glaube, ganz viel von dem, was im Argen liegt, ist, dass wir echte Wertschätzung verlehrt haben in Kirchen. Ich glaube, es läuft meistens so, dass man sagt, ja, und dann möchten wir noch dem Sigristen danken, der immer schaut, dass die Kirche offen ist und dem tollen Dekorationsteam unter der Leitung von Heidi, die wieder so schöne Blumen gemacht hat, danke. Und der Hauskreis so und so macht den Kirchencafé heute. Weißt du, so.
Ja.
Es ist irgendwie alles so unpersönlich und selbstverständlich. Ich glaube, echte Wertschätzung wäre zu sagen, hey, Manu, Ich glaube, du wärst der richtige Typ, der jetzt mit dieser Gruppe das machen könnte. Und du weißt doch, wie das und das funktioniert. Mach doch das mal mit denen. Mhm. Und dann zu merken, wow, das funktioniert. Da ist etwas, was Wirkung hat.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist das, was fehlt.
Ja.
Und bei dieser, und das hat mich so enttäuscht an diesem Buch auch. Mhm. Also, weißt du, dass ich Mühe haben werde mit dem Geschlechterdualismus. Das war mir schon klar, bevor ich das Buch gelesen habe. Das war mir eh klar. Aber
was mich wirklich entsetzt hat, war diese völlige Ausblendung des Körpers, der Sinnlichkeit, all dessen, was ich jetzt irgendwie mit mir als Person, was mich wirklich ausmacht, zutiefst verbinden würde. Ich hätte irgendwie erwartet, dass er sagt, hey, ihr braucht ein Abenteuer, komm, wir machen mal das. Und was er dann gemacht hat, ist irgendwie zu sagen, hey, du hast Wunden, die heilen müssen, komm, wir gehen zurück in deine Vergangenheit. Und da habe ich dann echt so gedacht, scheiße, sind so viele Menschen so kaputt aus ihrer Kindheit, ist das so vieles, was im Argen liegt, weißt du, was nicht besprochen werden kann mit Freunden, mit der Partnerin, mit der Familie, dass dieses Buch so einen Wursch macht und einfach durchzieht, weil das irgendwie einfach nicht thematisiert wird oder keinen Raum hat oder so. Das fand ich wirklich schockierend. Ja.
Das könnte man aber auch in Verbindung bringen mit dem Stichwort, das in den letzten Jahren ja sehr aufgekommen ist mit der toxischen Männlichkeit. Also was er als Wunde beschreibt, das sind oft Beispiele von eigentlich Erfahrungen toxischer Männlichkeit von Vätern, die irgendwo ihre Kinder in eine ganz gnadenlose Rolle drängen oder ihnen in einer Art und Weise irgendwo das Mannsein einprügeln, das einfach dann traumatisierend wirkt. Und Eldredge will eigentlich zu dieser toxischen Männlichkeit nicht weiter beitragen, sondern irgendwo einen goldenen Weg finden zwischen gelangweiltem, risikolosen, harmlosen Weichei und dem Macho, das Gegenbild, er fördert ja nicht ein Macho-Männertum eigentlich, sondern das ist so ein Gegenbild, das er vermeiden will, zwischendurch irgendwie zu einem gesunden Mann sein.
Ja? Kannst du aber auch verstehen, dass das Buch zum Teil schon fast peinlich wirkt?
Ja, absolut. Ich habe ja beim Lesen jetzt, beim erneuten Lesen, auch an mehreren Stellen gedacht, autsch, ich weiß nicht sagen.
Ich weiß nicht mehr, wo es genau war, weil ich habe es jetzt als Hörbuch nochmal gehört auf Englisch. Ich glaube, es ist Kapitel 3, aber ich bin nicht ganz sicher. Da erzählt Eldredge, dass er von der Tagung nach Hause gekommen ist und er war nicht sicher, ob er gut performt hat da. Und dann fragte er den lieben Gott, lieber Gott, habe ich das gut gemacht? Wie war ich? Und der liebe Gott sagt ihm dann, hey John, du warst Maximus. Wie in der Arena, du hast gekämpft, du warst Maximus.
Der Gladiator, ja.
Und dann denke ich so, hey John, wirklich? Also du denkst echt, der liebe Gott sagt dir, dass du der Gladiator warst jetzt gerade? Oder könnte es sein, dass du vielleicht dir das selbst sagen möchtest? Und das wäre jetzt meine theologische Anfrage an dieses ganze Buch, ist Gott vielleicht in diesem ganzen Konzept dieses Buches nicht mehr als eine Chiffre für ein Pflaster gegen verletzte Menschlichkeit, die Männer sonst vielleicht in unserer Kultur viel zu wenig ausdrücken und bearbeiten können. Also dieses Problem würde ich sehr ernst nehmen, gell? Dass es fehlt, dass Männer eine Kultur und einen Raum und einen Ort haben, an dem sie mit ihren Verletzungen umgehen können.
Ja.
Das würde ich ernst nehmen.
Und dass sie den auch in der Kirche irgendwo nicht finden.
Genau. Ich glaube nur, es hilft dann mega wenig, das Ganze spirituell zu überhöhen und sich irgendwie nebst seinem Papa, einen Papa Gott vorzustellen, der einen ständig umarmen muss und sagen muss, hey toll, John, das hast du so großartig gemacht, du warst heute wieder Maximus. Das ist irgendwie, weißt du, ich glaube nicht, dass das gesund ist oder erwachsen ist. Es ist vielleicht weniger krank, als sich ständig scheiße zu fühlen, das sehe ich.
Ja.
Aber da würde ich wirklich sagen, hey, investiere Zeit, mach eine echte Therapie, setz dich mit der ganzen Scheiße auseinander, die dich begleitet, das lohnt sich, mach das wirklich, aber hör auf, das irgendwie spirituell als einen, wie heißt es, Kampf.
Kampf, geistiger Kampf.
Zu verstehen. Hör auf, irgendwie zu denken, dass du eine Prinzessin retten musst, sondern komm mit deinen eigenen Verletzungen, deinen eigenen Wunden klar und schau mal, wie es dann ist, Mensch zu sein, bevor du gleich irgendwie ein Weltrettermann werden musst.
Ja, aber ich finde das jetzt ein bisschen grob geschnitzt, oder was mir jetzt fehlt, ist schon die Anerkennung für den Gedanken, dass Menschen Heilung finden können für Wunden, die ihnen zugefügt wurden, oder für Abwertungen, Geringschätzung, die sie erlebt haben, durch das, was sie als Zuspruch Gottes verstehen. So, das finde ich eine absolut legitime Art, auch, ich sage jetzt mal, therapeutisch finde ich das absolut legitim, zu sagen oder sich auf diesen Weg zu machen und zu sagen, ich muss irgendwo eine Quelle des Zuspruchs finden.
Da bin ich gar nicht dagegen. Ja.
Die jetzt nicht abhängig ist davon, ob jetzt mein Vater mir diese Anerkennung gibt oder so.
Weißt nein, aber gell, also da bin ich gar nicht dagegen.
Ja.
Sondern ich glaube, dass diese Maximus-Idee letztendlich immer noch im Bild des verletzten Kindes bleibt. Mhm, weil es ist ja nicht realistisch. Du bist nicht Maximus, ich bin nicht Maximus, John ist auch nicht Maximus, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich glaube, das gesunde Selbstverhältnis, das liegt in so einer echten Demut, zu sagen, nicht ich mit meiner Performance kann sagen, was ich wert bin oder wer ich bin, sondern das geschieht in der Beziehung, die Gott schon lange mit mir eingegangen ist. Mhm. Und von dieser Beziehung aus kenne ich keinen christlichen Gott, ich sage jetzt das mal so, der sagt, hey Manu, du bist Maximus, sondern eher einer, der sagt, hey, noch bevor du da warst, habe ich die Haare auf deinem Kopf gezählt, habe dich gebildet im Leib deiner Mutter, etc. pp. Also noch bevor du irgendwas gemacht hast, habe ich Ja zu dir gesagt. Und ich glaube, das ist die echte Grundlage, die das Spiel eröffnet. Also wenn du immer denkst, dass du einen Zuspruch brauchst von einem Papagott oder von einem echten Papa oder was auch immer, dann bleibst du letztendlich in diesem kindlichen Ding, das immer Anerkennung braucht, das für alles, was es tut, immer Anerkennung braucht. Und ich glaube, demgegenüber würde jetzt christlicherseits diese Idee der Rechtfertigung stehen, zu sagen, noch bevor du irgendwas gemacht hast, noch bevor du atmen konntest, habe ich Ja zu dir gesagt und hatte dich lieb.
Ja, aber das
nicht, weil du Maximus bist.
Sehr schön. Das Interessante ist, dass wir jetzt wieder eigentlich an dem Punkt sind, wo es auch um Leistung geht oder eben um Gnade oder Zuwendung ohne Leistung. Und vielleicht wollte Eldredge ja eigentlich einfach auf dem Punkt aufmerksam machen, es kann auch sein, dass dir mal was so richtig gelingt und du dann dich mit Gott zusammen darüber freuen kannst. Weißt du, man muss ja beides sagen können. Du kannst es auch mal so richtig episch verkacken und da ist dann keiner mehr, der dir sagt, du warst jetzt der Maximus, sondern da hast du es jetzt einfach verkackt. Ja. Und dann musst du aber noch irgendwo einen Zuspruch oder einen Wert in dir selbst finden, der eben nicht abhängig ist davon, ob du es jetzt verkackt hast oder nicht. Genau. Und gleichzeitig muss man auch sagen können, oder gibt es viele Männer und Frauen, die auch die Freiheit haben müssen, zu sagen, das ist mir jetzt gut gelungen und ich find's geil, jetzt habe ich mich von mir aus sogar gemessen mit jemand anderem und hab's besser gemacht oder was auch immer, weißt du, das... Ja.
Schon, oder ich glaube halt, die Frage ist immer die der Reihenfolge oder die des guten Bodens, den man haben muss. Ich glaube, wenn du diese Grunderfahrung, dass du geliebt und gewollt bist, nicht hast und dieses Loch, das du in dir hast, stopfen willst mit irgendwie schnellen Volksläufen, mit tollen Schulleistungen, mit einem hohen Gehaltscheck, den du kriegst, etc. pp., dann wird dieses Loch immer bleiben.
Ja.
Und du wirst dich ständig fürchten vor einem Misserfolg, der kommen könnte, weil du mit dem Erfolg oder Misserfolg immer als ganze Person selbst auf dem
Spiel stehst.
Du stehst auf dem Spiel. Das kann man dann so therapieren, dass man sagt, ja, ich brauche einfach stabile Beziehungen, die mich tragen, etc. Das machen ja ganz viele. Aber meistens überfrachtet man dann diese Beziehungen mit Erwartungen, die diese Beziehungen gar nicht erfüllen können,
ja,
ohne dass es ganz seltsame Abhängigkeitsverhältnisse werden.
Ja, exakt.
Oder? Und da, deswegen bringe ich diesen Gedanken der Demut hier ins Spiel, weil ich sagen würde, dieses Verhältnis zu wissen, dass mein Wert, nicht das, was ich, weißt du, nicht das, ob meine Leistung jetzt gut war oder nicht, das ist was ganz anderes.
Ja.
Aber dass ich mit dem, was ich bedeute, in einem absoluten Sinn, das meine ich jetzt damit, das steht fest, bevor ich starte, bevor ich etwas verdiene, bevor ich etwas gemacht habe. Und ich glaube, wenn ich dieses Gefühl nicht grundsätzlich habe, dann stopfe ich ein Loch, das niemals voll zu kriegen ist mit allem, was ich tue. Und dieser liebe Gott, der dann sagt, du bist Maximus, der gehört für mich genauso in dieses Loch hinein und ist eben nicht die Grundlage.
Ja, ja.
Weil Gott sagt dir nicht, du bist Maximus. Gott sagt dir, hey, du bist nicht Maximus, aber gerade als nicht Maximus habe ich dich lieb.
Ja.
Und das ist der Riesenunterschied, finde ich.
Ja.
Das ist der Riesenunterschied.
Jetzt ist es doch noch irgendwo auch ein therapeutischer Podcast geworden. Magst du noch sagen zum Schluss, Stefan, wer soll dieses Buch lesen?
Ach Mist. Irgendwie Leute, die in ihren Sozialbeziehungen und in ihrem bürgerlichen Leben so festgefahren sind, dass sie eh nicht ausbrechen können, aber ab und zu ein bisschen Kino für den Kopf brauchen.
Ah, schön. Ja. Ja, ich würde vielleicht auf diesen Punkt der Wunde abheben und sagen, Leute können dieses Buch mit Gewinn lesen, die sich vielleicht noch nie ihrer Geschichte und ihrer Männergeschichte, auch Vaterbeziehung, angenommen haben und die mal durch Geschichten und Fragen irgendwo, sag ich jetzt mal, in ihr Inneres hineingeführt werden wollen. Da kann das Buch dann doch helfen.
Sagt er, ohne eigene Erfahrung damit zu haben. Nee, Quatsch. So. Hey, schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, das war nicht alles auf einem Home-Trainer oder so, sondern vielleicht bei einem gemütlichen Spaziergang in der wilden Natur. Wir hören uns wieder nächste Woche mit Rob Bell. Wir nehmen das Buch Love Wins. Da kann ich schon sagen, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, das wir besprechen werden. Und
ich kaufe schon mal das Holz ein für den Scheiterhaufen.
Genau. Farewell, Rob Bell. Hey, und einen ganz besonderen Dank all denen, die uns hier immer wieder schreiben, die auf unseren Podcast reagieren, entweder mit Tipps für ein nächstes Buch oder mit Kritik oder Anregungen zum Buch, das wir besprochen haben, aber auch persönlichen Geschichten, die euch mit diesen Büchern verbinden. Das ist wirklich bewegend und berührend im besten Sinne, was da zurückkommt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann bis nächste Woche mit Rob Bell, Love Wins. Tschüss.